Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Unser Thema heute ist die Linkspartei. Viele dachten ja im vergangenen Jahr, dass ihr Niedergang eigentlich besiegelt ist. Und dann holte sie bei der Bundestagswahl fast 9% der Stimmen. Was wahrscheinlich auch ein bisschen an Friedrich Merz lag und dessen gemeinsame Abstimmung mit der AfD. Am Wochenende waren die Linken zum Parteitag in Chemnitz und wir wollen jetzt fragen, wie fragil ist der Aufschwung der Linkspartei? Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier
Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort vor allem zuständig für die SPD und kümmere mich manchmal auch um die Linkspartei.
Mein Name ist Pascal Beuker, ich bin auch im Taz-Parlamentsbüro und dort für die Linkspartei zuständig.
Und ich bin Pauline Jeckels, seit einem Monat im Meinungsressort der Taz, war aber vorher 2 Jahre lang bei ND für parlamentarische Berichterstattung und für die Linkspartei zuständig.
Ja, schön, dass du da bist, Pauline, und ihr beiden natürlich auch. Vielleicht fangen wir mal mit dem Parteitag an. Pascal, du warst ja da. Wie war die Stimmung?
Es war eine gute Stimmung. Also, sie haben es ja recht pompös den Anfang inszeniert mit Rauch und Rapmusik und neuen Star der Linken, Heidi Reichenegg, die da auch sehr umjubelt war. Und es war eine gute Stimmung, kann ja auch schlecht anders sein. Also du hast es ja eben schon erwähnt, vor einem halben Jahr haben sie gedacht, der Laden ist tot. Und jetzt sind sie mit 8,8% im Bundestag, haben 6 Direktmandate, also grandios. Da wäre alles andere als gute Stimmung merkwürdig.
Stefan, Pauline, ihr habt das von der Ferne beobachtet. War irgendwas anders als sonst? Habt ihr was bemerkt, was sozusagen wichtig wäre zu erwähnen?
Ja, also bemerkenswert fand ich, dass, also ich war ja schon auf vielen Linksparteitagen, dass die Diskussion des Leitantrages, also vor dem Zeitplan fertig war, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das schon mal passiert ist. Und das ist natürlich ein Zeichen gewesen dafür, für das, was Pascal gerade gemacht hat, sehr entspannte Atmosphäre. Alle sind glücklich. Man muss dazu sagen, dass ja eigentlich dieser Parteitag geplant war mit Blick auf die Wahl im September. Das sollte sozusagen nochmal mobilisieren für den Wahlkampf, der dann ansteht. Und es gab im Grunde genommen jetzt nicht wirklich einen zwingenden Grund, den jetzt so kurz nach der Wahl zu machen. Die Fraktion hat sich ja erst ganz neu konstituiert. 2 Drittel sind da neu. Also wenn man jetzt sozusagen einen inhaltlichen Parteitag hätte machen wollen, dann hätte das mehr Vorbereitung gebraucht. Oder wenn man darüber hätte diskutieren wollen, wie soll jetzt die Fraktion agieren? Ja, es gab ja diese interessante Situation, dass die Linkspartei nach dem gescheiterten ersten Wahlgang von Merz da Merz aus der Patsche geholt. Also, ne, aber solche politischen Fragen, die auch problematisch konflikthaft hätten sein können, die waren gar nicht da, weil das lag auch am Timing dieses Parteitages.
Das ist richtig, das hast du richtig gesagt, Stefan, dass es natürlich eigentlich ein Parteitag war, der vorher geplant war, weil man dachte, die Wahlen sind später und trotzdem glaube ich, dass es strategisch jetzt ganz günstig war, sich nochmal zusammenzutreffen und sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Also es war, glaube ich, schon wichtig, nochmal zu zeigen und sich selbst nochmal zu feiern, wir haben diesen Sieg jetzt errungen. Das war, glaube ich, ein wichtiger Moment. Und so sehr um Inhalte ging es dann eben am Ende nicht, sondern eher um dieses wir feiern uns selbst.
Stimme ich Pauline zu. Und das wird auch der Grund gewesen sein, dass der ursprünglich für 3 Tage geplante Parteitag hier nur auf 2 reduziert worden ist. Das reicht zum Feiern dann auch.
Dieser Wahlerfolg, war das eigentlich Können? Im Sinne von, wir haben aus der Vergangenheit gelernt und stellen uns jetzt echt besser auf? Oder war das Glück? Und dann gab es auch noch Friedrich Merz, der mit der AfD diese Abstimmung gemacht hat, was eine wahnsinnige Mobilisierungskraft hatte.
Es haben sich natürlich alle darüber Gedanken gemacht. Es gab sehr viele Texte und Analysen dazu. Am Anfang hieß es oft in der Presse, es geht vor allem um diesen TikTok-Erfolg. Ich glaube, das hat extrem kurz gegriffen.
Also von Heidi Reicheneck.
Genau, diesen TikTok-Erfolg von Heidi Reicheneck. Das mag ein Faktor sein, insbesondere bei jungen Menschen. Ich finde aber vor allem andere externe und interne Faktoren wichtig. Zum einen eben die externen Faktoren, die du auch schon angesprochen hast, Sabine, dass CDU und SPD im Prinzip der Linken und Grüne und SPD im Prinzip der Linken zwei Alleinstellungsmerkmale auf dem Silbertablett serviert haben. Zum einen natürlich die Migrationsfrage. SPD und Grüne haben sich die ganze Zeit mit Merz zusammen an dieser Migrationsfrage aufgehalten. Und da war eben die Linke die einzige, die im Prinzip gesagt hat, nein, wir machen diesen rechtsgerichteten Diskurs einfach nicht mit. Wir verweigern uns dem. Und das haben sie eigentlich gar nicht offensiv gemacht. Es gab eine Strategie vorher innerhalb der Linkspartei, die gesagt hat, wir wollen diese Triggerthemen eigentlich gar nicht so sehr in den Vordergrund rücken, sondern uns eher auf die sozialen Themen fokussieren. Aber da es nun mal das Thema der Stunde war, haben sie sich dann auch dazu geäußert. Und ich glaube, das hat ihnen sehr gut gestanden. Und das andere Thema ist natürlich der Fokus auf die sozialen Themen, die aufgrund der Fokussierung von Grünen und SPD auf die Migrationsfrage eben dann dort auch runtergefallen ist. Da konnten sie sich auch profilieren als die einzigen, die das wirklich in den Vordergrund
hatten. Also da gab es eine Lücke und da konnten die gut reingehen.
Ich würde sagen, das war Glück, ne? Also das war Merz, das war dieses Reicheneck-TikTok auf die Barrikaden. Das war genau das, was da gerade gezündet hat. Und SPD und Grüne waren nicht in der Lage, dieses Momentum für sich zu nutzen, sondern nur die Linkspartei. Ich glaube, aber es war eben nicht so in dem Sinne Glück, wie man, sagen wir mal, einen Sechser im Lotto hat, ja, sondern die hatten die richtige Ausrichtung für diesen Moment, um das, was dann da war, zu nutzen. Und ich glaube, da war ganz wichtig, dieser Parteitag vorher, wo sie Jan van Aken vor allen Dingen so einen Kompromiss, Formelkompromiss, Neuausrichtung in dieser Frage Ukraine hinbekommen haben. Also wir sind noch immer gegen Waffenlieferungen, war so der Konsens. Das ist ja die Selbstfeier als Friedenspartei ist ja fundamental für die Linkspartei. Aber ich glaube, van Aken hat das hinbekommen zu sagen, die Putin-Partei, das sind nicht wir, das ist das BSW. Und zu sagen, und das war der ganz interessante Punkt, also zum Beispiel Schattenflotte oder Sanktionen, da hat die Linkspartei oder van Aken die Position bezogen, wir greifen die Bundesregierung dafür an, dass sie dazu zu lässig ist. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt für das, was danach passiert ist, dass sie nicht mehr in dieser Putin-Versteher-Ecke so verortet wurden. Und das hat auch eine Brücke gebaut, glaube ich, für, es gibt ja jetzt 50.000 oder noch mehr Neueintritte im letzten halben Jahr, in den letzten 4 Monaten. Und das sind viele junge Leute, die also nicht in so eine Putin-Versteher-Partei eintreten wollten. Also ich glaube, das hat so Brücken gebaut, die dann wichtig waren, als dieser Moment da war. Und so kommen dann diese fast 9% zustande.
Ich glaube, um diesen Erfolg klären zu wollen, gibt es halt nicht nur einen Punkt, wie er beide auch benannt hat, sondern es ist ein Konglomerat. Angefangen übrigens natürlich mit der Abspaltung von Sarah Wagenknecht, sonst wären die ganzen Jungen nie gekommen. Das ist ja auch das, was inzwischen Konsens ist. Es gibt nur noch den Streitpunkt, wäre es nicht besser gewesen, das früher zu machen. Aber inzwischen hat das jeder, der noch da hat, nur das begriffen, dass das die Grundvoraussetzung war. Und man hat ja auch schon festgestellt, nach dieser Abspaltung, dass es langsam tatsächlich von den Mitgliederzahlen nach oben ging. Das war ja sehr, sehr interessant. In Umfragen lagen sie komplett am Boden, aber in den Mitgliederzahlen stiegen sie. Ja. Aber sie waren ja wie eingemauert in den Umfragen. Und das ist also aber der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, glaube ich, der Parteitag in Halle gewesen im Oktober, als quasi die Partei an Jan van Aken und Ines Schwertner übergeben worden ist. Und da, und das mögen jetzt manche sehr merkwürdig finden, fällt mir immer als Vergleich ein 2013, wie Christian Lindner die FDP übernommen hat. Ja, Christian Lindner war also die FDP war komplett am Arsch. Christian Lindner war vorher als Bundesgeschäftsführer ausgestiegen, waren Parias, die wollten ihn nicht mehr. Und in Umfragen in Nordrhein-Westfalen waren sie bei 1,5%. Und aber da kann auch der letzte Idiot jetzt kandidieren. Und er kann machen, was er will. Und Christian Lindner hat da viel draus gemacht, bekannterweise, nämlich den Wiederaufstieg. Und hier war das dann auch so, dass die ganzen Alten, die sonst immer irgendwas zu mäkeln hatten, hatten nichts mehr zu mäkeln, weil wenn man zwischen 2 und 3 steht, ist es sowieso am Arsch. Ja? Also das heißt, van Aken und Ines Schwertner konnten tatsächlich dort frei gestalten, ohne dass da die Zwischenschüsse waren. Und dann kommt noch ein weiterer, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, den haben wir noch nicht genannt. Natürlich die Idee mit den Silberlocken. Das war auch total wichtig. Wenn du bei Umfragen bei 3% bist, ja, es ist, glaubt kein Mensch, dass du in den Bundestag kommst und deine Stimme ist verschenkt. Und durch dass diese Idee kam, über 3 Direktmandate kommen wir rein und sehr offensiv vorgetragen von Hagen, das gab auf jeden Fall, kam plötzlich wieder in den Köpfen, die Stimme ist nicht verschenkt. Und dann kommen die anderen Faktoren, die du gesagt hast, und das Letzte, du hast schon in Berlin auf dem Parteitag Mitte Januar eine Aufbruchsstimmung gehabt. Du hast die erste Umfrage bei 5% gehabt vor dieser Geschichte, das Forschungsgruppe Wahlen, vor dieser Geschichte im Bundestag. Das heißt, ich glaube, sie wären sowieso reingekommen, aber dass sie auf 8,8 sind, das lag dann an Reicheneck, an Merz und Co.
Da bin ich nicht ganz deiner Meinung, Pascal. Ich glaube, klar, diese Silberlocken-Aktion, das war ein PR-Stand, der war auch nicht unklug. Ich muss sagen, da wurde auch ein bisschen geflunkert. Also Jan van Aken, der dann davon sprach, wir sind mit diesen 3 Direktmandaten sicher im Bundestag. Das stimmte zu dem Zeitpunkt nicht. Man hat auch diese 3 Direktmandate, zumindest diese 3, sind es dann nicht geworden. Also da hat man ein bisschen hochgestapelt natürlich. Das war schon taktisch wichtig. Ich glaube aber, eine Sache sollte man auch nicht aus dem Blick lassen, nämlich, dass es wirklich auch eine strategische Neuausrichtung gab. Und ich glaube, da muss man auch die Rolle von Ines Schwertner so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Das ist nicht alles. Ich finde es auch wichtig, dass man auf dieses Konglomerat an Faktoren verweist, aber trotzdem diese Idee, also Ines Schwertner ist ja von Jacobin vor 2 Jahren in die Partei gekommen und dann hatte da schon diese Nähe zur österreichischen KPÖ und hat sich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, er hat schon gesagt, von denen müssen wir uns was abgucken, die haben hier gerade wirklich einen großen Erfolg. Und diese Strategie, die kann man gut finden oder nicht, aber sie hat jetzt hier relativ gut funktioniert, nämlich sich wirklich nur zu fokussieren auf Themen, die die Menschen im Alltag auch betreffen. Also wegkommen von diesen großen intellektuellen Themen im Hauptstadtmilieu und hinzu, wir wenden uns den Themen hin wie Mieten und Lebensmittelpreise und auch die Strategie, dass man es wirklich Handwerk, dass man diese Haustürgespräche in der breiten Fläche führt. Und das da war dann so ein bisschen Synergieeffekt. Man hatte diese Strategie, dann über TikTok hat man extrem viele junge Leute mobilisieren können, die dann auch diese Haustürgespräche geführt haben. Junge, nette Leute, die überall angeklopft haben. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, der Punkt war, dass diese ewige Diskussion, die ja, also es gab ja viele Konflikte, die die Linkspartei gelähmt haben, persönliche Konflikte, die entsetzlich waren, aber auch dieser Streit zwischen, sind wir jetzt eine Arbeiterpartei, eher so klassischen Zuschnitts, oder sind wir irgendwie so eine woke, urbane Partei? Und das ist eigentlich zusammengeflossen in dem, was du gerade geschildert hast, Pauline, dass die gesagt haben, also wir machen jetzt dieses Mietenthema. Ne? Das berührt natürlich eher Urbane, das stimmt schon, aber an den materiellen Punkt. Also nicht an irgendwie Gendersternchen oder sonst irgendwas, auch nicht Migration, sondern an den materiellen Punkt. Und da gibt es ein Problem, es gibt wirklich ein Problem von Studenten, Akademikern durchaus, die keine Wohnung finden. Also Mieten sind echt ein Riesenproblem. Und das war, was, da kam sozusagen der Treibstoff unter anderem für diese Kampagne her. Und den konnte die SPD eben null nutzen, die immer nur, was weiß ich, irgendwie so reformistisch versucht hat, da irgendwas zu drehen, was irgendwie nicht geglückt ist unter den Bedingungen. Und das war ein entscheidender Punkt, wo auch diese beiden Sachen versöhnt worden sind. Und zu Ines Schwertner, das glaube ich auch, dass sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Und sie hat eben, finde ich ganz klug, diese durchaus ja noch traditionssozialistischen Kräfte, die es da durchaus gibt in dieser Partei, die verkörpert sie, aber eben auf eine andere Art und Weise als dieses verschnarchte, irgendwie langweilige, grauhaarige von früher, sondern irgendwie auf eine diskursiv ansprechende, satisfaktionsfähige Art. Ja. Und das zusammen mit diesen anderen Figuren, van Aken, der eine ganz andere Biografie hat, Heidi Reicheneck, die wiederum was ganz anderes hat, haben die es geschafft, und zwar zusammen verschiedene Milieus zu bespielen. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis des Erfolges gewesen.
Hier eine Zwischenfrage, ihr wollt zwar beide jetzt antworten, aber diese 3 Personen, die du jetzt genannt hast, Stefan, also Heidi Reicheneck, Jan van Aken, Ines Schwertner, stehen die wirklich für unterschiedliche Dinge in der Partei? Für bespielen die unterschiedliche Gruppen oder gibt es gar nicht so eine richtige Aufteilung?
Doch, es gibt eine Aufteilung. Nein, die Reicheneck bedient tatsächlich in vor allen Dingen auch ein jüngeres, dynamisches, lebensfreudiges Milieu. Van Aken ist ein klassischer Campaigner und steht auch eigentlich für die in der Tradition der undogmatischen Linken. Und Ines Schwertner steht eher für eine ja, traditionssozialistische Richtung, aber jetzt nicht im negativen Sinne, also nicht so verknöchert, also das Stefan ja auch richtig beschrieben hat. Sie ergänzen sich aber sehr gut. Also das, weil diese Idee zum Beispiel, sich zu fokussieren auf Mieten, auf die soziale Frage, übrigens gekoppelt natürlich mit ganz praktischer Hilfe. Man hat nicht irgendwas gefordert, sondern man hat diesen Mietpreis-Check gemacht, man hat den Heizkosten-Check gemacht. Das heißt, die Leute konnten sehen, die Linke nützt ihnen ganz unmittelbar. Das darf man wirklich nicht vergessen dabei. Du kannst dich von zwei Ebenen darauf kommen. Ines Schwerter hat das tatsächlich abgeleitet aus der KPÖ, wobei real ist es nur die KPÖ Graz und die KPÖ in Salzburg, das ist eine Großstadtsache. Und bei der Europawahl hat die KPÖ genauso schlecht abgeschnitten wie die Linkspartei. Der Jan van Aken hat sich dem anders genähert, nämlich tatsächlich aus seiner Greenpeace-Erfahrung, dass es nichts bringt, 100.000 Themen zu haben, sondern man muss sich fokussieren.
Tax the rich.
Ja, genau, tax the rich. Ja. So, ich bin Jan van Aken und ich möchte keine Milliardäre haben. So, Punkt. Das hat er jetzt nochmal wiederholt.
Ja, also der kommt ja mit Aussage. Seinem hamburgischen Charme auch ganz gut rüber.
Ja,
ne? Also
ja,
noch
genau.
Dieses schicke T-Shirt, ne?
Ja, und er kann auch mal so ein bisschen rhetorisch auf den Tisch hauen und hat gleichzeitig aber irgendwie so, ich finde, er ist ein bisschen der linke Robert Habeck. Er hat so ein, er spricht schon ein bürgerliches Milieu an, kann aber dann trotzdem mal ein bisschen rhetorisch.
Und auch ein alternatives Milieu. Also eine Mischung. Ich glaube, die drei waren tatsächlich dann dort tatsächlich entscheidend, dass das funktionieren könnte. Und vor allen Dingen, weil die harmoniert haben. Also die haben nicht gegeneinander gearbeitet, sondern miteinander.
Trotzdem, wenn man sich jetzt die Partei anguckt und was die so in der letzten Zeit gemacht hat, weil ihr habt das jetzt gesagt, mit den Mieten, Antifa hat ja auch eine große Rolle gespielt, ne? Hat man einerseits den Eindruck, okay, dass die machen jetzt auf Bewegungspartei. Und dann hatten wir in der vergangenen Woche diese Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler, die im zweiten Wahlgang nur durch die Linke möglich wurde, passt ja auch nicht so richtig zusammen, oder? Was wollen die für eine Partei sein?
Ja, das ist natürlich irgendwie ein ewiger Konflikt oder ein ewiges Dilemma zwischen, auf der einen Seite will man die klassenbewusste, klassenkämpferische, linke, sozialistische Partei sein und auf der anderen Seite braucht man aber auch und will man auch diese parlamentarische Arbeit vorantreiben, will auch dort eine gewisse Macht weiter aufbauen und ausbauen, was ja jetzt auch wirklich nochmal möglich scheint im Gegensatz zu vor zwei Jahren. Und da gibt's natürlich auch viel Dissens dazu. Also Parteilinke, die jetzt zum Beispiel diese Entscheidung, dass man die zweite Märzwahl zugelassen hat, sehr kritisieren, weil sie sagen, na, das ist keine disruptive sozialistische Opposition, sondern da biedert man sich an den, sagen wir mal, an das liberale Parteimilieu.
Vielleicht muss ich es einmal noch mal kurz erklären, weil Friedrich Merz ist ja im ersten Wahlgang durchgefallen, weil er nicht ausreichend Stimmen hatte. Und dann brauchte es, um die Tagesordnung zu verändern und diesen zweiten Wahlgang auf die Tagesordnung zu setzen, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die Schwarz-Rot eben nur mit den Grünen plus entweder Linke oder AfD bekommen konnte. Und AfD wollten sie ja nicht, deshalb musste die Linke irgendwie dabei sein. Aber das nur zur Erklärung. Wie seht ihr das, ihr beiden?
Naja, ich glaube, das war einfach klug von der Linkspartei, Linksfraktion, das zu machen, das nicht zu boykottieren. Dann hätte man der AfD ja die Rolle zugespielt, das dann zu ermöglichen oder weiteres Chaos zu stiften. Und ich glaube, das ist nicht Anpassung an irgendwie bürgerliche Parteien, sondern das ist einfach eine klare Analyse, dass man nicht das Spiel der AfD betreibt im Parlament, sondern da irgendwie sich, ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Das Ganze wäre dann irgendwie nicht am Dienstag passiert, sondern vielleicht dann am Freitag.
Wo der Parteitag war, da hatten sie auch ein eigenes Interesse, muss man sagen.
Wo die Linken auch noch ihren Parteitag hatten, das wäre jetzt auch suboptimal gelaufen. Also was wäre jetzt sozusagen der Gewinn für die Revolution in Deutschland gewesen, das war nicht so genau zu erkennen, trotz Kritik da der Linken. Aber ich glaube, dass diese Frage, die da drin steckt, dass die unglaublich interessant ist und auch offen ist. Nämlich, ist das jetzt eine Partei, das ist ja eine neue Partei und auch was man in Chemnitz gesehen hat, war ja eigentlich die alte Partei, nicht diese Partei von den 110.000 Mitgliedern, weil die Delegierten waren ja zum größten Teil vorher gewählt worden, das sind nicht die neuen Mitglieder. Also was ist das überhaupt für eine Partei? Wie fundamental oppositionell wird die auftreten? Wie pragmatisch wird sie auftreten? Ja, also das ist ja ein alter Konflikt in der alten Linkspartei gewesen, ja, der die Partei auch lange formatiert und strukturiert hat. Und das ist ehrlich gesagt eine ganz offene Frage. Da hat man auf dem Parteitag, ganz kurz letzter Satz, ja auch schon ein bisschen was von gesehen bei dieser Debatte um Israel. ja, wo das so ein bisschen auf so einem Nebenkriegsschauplatz vielleicht gewissermaßen verhandelt
wird. Okay, lass uns zu Israel später noch kommen. Erstmal Pascal noch.
Ich wäre mir jetzt gar nicht so sicher, ob bei den nächsten Parteitagen wirklich so die Besetzung anders ist. Also die Vorstellung, da ist ja kein geschlossener Block reingegangen. Ja, also das kann sehr, sehr ähnlich sein wie jetzt, weil es ist uns auch schon jünger geworden, allein deswegen, weil die BSWler sind nachgewählt worden, also die rausgegangen sind. Und ich bin mir wieder gar nicht, glaube nicht, dass es so unterschiedlich ist. Ich glaube, dass das zentral ist, ich weiß, es gibt diese kritischen Artikel, zum Beispiel in Jacobin, wo übrigens auch wirklich Unsinn drin stand. Also zum Beispiel, dass die Bundestagspräsidentin Klöckner öffentlich dann in Talkshows gesagt hat, die Linke hätte ja ihren Parteitag Freitag und wollte das deswegen nicht. Das würde auf eine Geheimabsprache deuten. Nein, das war das Erste, als da Pause war und die diskutierten, dass mir der parlamentarische Geschäftsführer sagte, also jetzt müssen wir auf jeden Fall die anderen überzeugen, auf keinen Fall am Freitag, weil da haben wir unseren Parteitag. Also das war halt nicht nur eine interne Diskussion. Ist übrigens auch sehr nachvollziehbar. Und
bestätigen übrigens die parlamentarischen Geschäftsführer der anderen Parteien auch.
Und es hätte natürlich am Ergebnis überhaupt nichts geändert. Es hätte nur die Märzwahl um 2, das darf man eben auch nicht vergessen. Es hätte die Märzwahl nur um diese wenigen Tage verzögert. Und in der Zeit, und das war die Angst der Linken, aber auch der anderen Parteien, diese Zeit kann die AfD nutzen, um Chaos zu machen, zu destruieren. Und das wollten sie nicht. Und das steht übrigens in einer ganz, ganz alten linken Tradition. Als das Grundgesetz verabschiedet worden ist, haben die Abgeordneten der KPD dagegen gestimmt. Würde ich eine falsche Entscheidung finden, okay. Aber sie haben was, der damalige Vorsitzende, was Interessantes gesagt. Wir haben dagegen gestimmt, aber wir werden dieses Grundgesetz immer gegen die Antidemokraten verteidigen. Und genau so haben sie ja gehandelt. Deswegen finde ich das gar keinen Widerspruch.
Ja, ich meine, das Argument der Linken war, und ich muss sagen, ich persönlich bin mir da gar nicht so komplett sicher. Ich habe da gar keine ganz klare Meinung hier. Aber das Argument war, warum macht man es denen so leicht? Was ist daran eine disruptive, klare Oppositionspartei? Und man hätte eben, wie ja schon erwähnt wurde, man hätte ja nicht die Wahl verhindert, sondern man hätte sie nur 2 Tage nach hinten verschoben. Wenn man sagt, damit macht man der AfD ein leichtes Spiel, man könnte genauso gut sagen, man hätte diese 2 Tage nutzen können, um von links das zu problematisieren, zu polemisieren, könnte man genauso sagen. Also ich finde es ein bisschen schwierig, bei jedem Argument immer zu sagen, das nützt jetzt der AfD. Man kann nicht jede Opposition zu bürgerlichen Parteien ausschließen mit dem Argument, na, das könnte der AfD.
Aber das ist eine andere. Aber sind ja 2 unterschiedliche Punkte, würde ich sagen, ob es hier eine Verfahrensfrage ist und man hat dann irgendwie 2 Tage dieses doch Vakuum, wo meine Analyse schon wäre oder Vermutung wäre, das hätte die AfD deutlich besser genutzt als die Linke, also zu ihren Gunsten. Oder es geht um eine inhaltliche Frage. Also das finde ich, das sind 2 unterschiedliche Ebenen, die ich jetzt nicht so vermischen würde. Ich weiß nicht, ob du, Pascal, ich habe auch einen Text in der Jacobin gelesen bei Vorbereitung hier. Da ging es um die Establishmentierung der Linken, war da die Rede. Es gibt ja dieses andere Beispiel, was auch auf dem Parteitag stattgefunden hat, diesen Antrag, quasi die Regierungsmitglieder aus Mecklenburg-Vorpommern und Bremen abzustrafen, die dafür gesorgt haben oder es möglich gemacht haben, dass es im Bundesrat zu einer Mehrheit gab für die Reform der Schuldenbremse. In dem Sinne, es gibt dieses Sondervermögen Infrastruktur, 500.000 Euro plus diese
500.
Was habe ich jetzt gesagt?
Nicht 500.000.
Was habe ich gesagt?
500.000 nicht, das sind
500 Milliarden.
500 Milliarden natürlich, natürlich, oje, oje. 500 Milliarden, genau. Das andere wäre ein bisschen wenig. Aber die Möglichkeit, unbegrenzte Schulden zu machen für den ganzen Verteidigungsbereich, da gab es ja heftige Kritik. Tut sich da so eine Kluft auf?
Na klar tut sich da eine Kluft auf, weil man immer im Widerspruch ist zwischen einerseits einer Oppositionspolitik und einer Regierungspolitik. Das wird sich auch nicht auflösen. Die haben jetzt beschlossen, die wollen Verfahren finden. Aber sowas kann immer wieder auftreten, dass es da unterschiedliche Interessen gibt. Und die waren hier divergieren. Die haben das übrigens tatsächlich der Parteitag auch verurteilt. Sie haben sie, aber was sie nicht gemacht haben, die Ministerin zum Rücktritt aufzufordern. Aber der Parteitag fand das mit einer sehr, sehr großen Mehrheit falsch. Aber die Sache ist natürlich wirklich komplizierter aus einer Landessicht. Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder die optimale Möglichkeit für die Linkspartei, deren Forderung wäre einfach durchgekommen, nämlich Abschaffung der Schuldenbremse. Hätte das weniger für die Aufrüstung bedeutet? Nein. Ja, das wäre nämlich genau das Gleiche gewesen. Man hätte unbegrenzt rüsten können. Die andere Variante wäre gewesen, das Ding scheitert. Wie sind denn die politischen Verhältnisse im Bundestag? Wir hätten dann Union und SPD und Grüne gesagt, wir rüsten jetzt nicht auf? Nein, das hätten sie nicht gesagt, sondern sie hätten gesagt, ja, wir müssen aufrüsten und dann muss das auf Kosten anderer gehen. Dass man diese Abwägung machen kann, dann kann man diese oder die jede Entscheidung treffen und da haben die Länder sich anders entschieden. Aber das sind natürlich Widersprüche, die automatisch auch immer wieder für Streit sorgen werden, das ist klar.
Also natürlich, das ist ja nicht neu, also diese Art Realpolitik unter die Prinzipien. Wobei ich glaube, also es gibt natürlich, das war ja zu merken auf diesem Parteitag auch, ne? Da gab es ja dann bei der Generaldebatte, gab es ja Leute, die sind aufgetreten und haben gesagt, also wir liefern Merz keine Soldaten für den dritten imperialistischen Krieg Deutschlands, ja. Wo man sich so fragt, Mann, oh Mann, ja, also wie so jung, so verstrahlt. Also das gibt's ja immer noch, also sozusagen so ein Pazifismus, Antimilitarismus, der also intellektuell total flach fliegt. Den gibt's noch immer und dann gibt's auch Beifall, glaube ich, für solche Sätze auch noch. Ja. Und ich glaube, dass aber die Zukunft der Linkspartei oder eine Möglichkeit für die Linkspartei wäre, sich aus diesem Spannungsfeld auch was zu ziehen. Von gewissermaßen, dass sie eine militärkritische Partei ist, viel mehr als die Grünen, mehr als die SPD und aber eben auch Realpolitik machen sollte und nicht sozusagen sich einbetoniert in so einer, wir sind die Friedenspartei und ihr wollt alle den Krieg, was es ja früher, also lang genug gegeben hat, sondern dass sie versucht, diese Widersprüche, die da sind, produktiv, intellektuell zu bearbeiten. Sie ist in der Opposition, da würde ich sagen, hat sie die Möglichkeit dazu. Und das bedeutet eben auf der einen Seite zu sehen, es gibt eine Bedrohung aus Russland. Das ist nicht irgendwie eine Fantasie, sondern die ist real. Darauf muss Europa, muss Deutschland, insbesondere angesichts von Trump und dem Rückzug der NATO etc. pp. Reagieren. Und das müssen wir aber in einer Art und Weise machen, die sich unterscheiden muss von dem, was die SPD, was die Grünen und was Merz will. Und das produktiv zu formulieren, ich weiß nicht, ob die Linkspartei, so nach dem Parteitag habe ich nicht so den Eindruck gehabt, dass die das wirklich will und kann, aber das wäre, glaube ich, eine Funktion, die die Linkspartei für die gesellschaftliche Linke in Deutschland haben könnte, weil das ist ein Problem, was wir alle haben.
Aber Pascal, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie hat sich das denn da abgespielt, weil... Wenn ich jetzt, was ich gelesen habe, ich habe es selbst nicht gesehen, aber was ich gelesen habe, war ja schon so, dass sie das Thema eher ausprobiert haben, auszusparen, oder?
Naja, sie haben eigentlich versucht, alle strittigen Themen auszusparen. Man merkt, und da werden sie noch dran arbeiten müssen, dass sie sehr stark in den klassischen Ritualen waren, in alter Parteitage, also für Außenstehende, das fängt immer so an, es gibt eine Generaldebatte und da wird über Gott und die Welt geredet, ja. Da redet der eine über Trump und der andere über die Bildungspolitik in Neuendettelsau. Ja, und das geht dann über 90 Minuten, bezieht sich auch nicht aufeinander und dann ist das abgehakt, dann kommt der nächste Punkt. Und dann kommt es zur Antragsberatung und da gibt es Änderungsanträge, ist eine Minute Einbringung, eine Minute Erwiderung und eine Minute Fürrede, pro Antrag 3 Minuten. Debatte würde ich das nicht nennen. Und so ging dann fast der ganze Tag bis zum Abend und da ging es um einen Friedensantrag. Es gab 4 unterschiedliche zunächst, der ist vereint worden. Auf einen, wo sich die große Mehrheit drauf verständigen könnte vom Parteivorstand, der wollte eigentlich keine große Diskussion, aber da gab es immerhin eine, anders als nachher bei Gaza, von einer halben Stunde und die hat gezeigt, dass zwar ein Minimalkonsens formuliert hat, aber die Positionen wesentlich breiter sind. Und es wird darauf ankommen, ein Forum für diese Diskussion zu schaffen und es auch zu schaffen, im Gegensatz zu früher, die nicht destruktiv zu führen. Also zu begreifen, dass wer die eine Position hat, der ist dann nicht unbedingt ein Kriegstreiber und wer die andere Position hat, ist jetzt kein Putin-Freund oder sonst was, sondern zu schaffen, ist zu begreifen, es gibt unterschiedliche Positionen und man guckt, ob man sich annähern kann oder nicht. Also eine konstruktive Diskussionskultur zu entwickeln und das wird die spannende Sache sein, ob das der Linkspartei gelingt.
Ganz genau. Ich würde auch nochmal über diese Taktik des Aussparens von konflikthaften Themen sprechen wollen. Weil auf der einen Seite will man natürlich weg aus der Vergangenheit, wo die so zerstritten war. Und da ging es ja nicht nur um Streit mit dem Wagenknechtflügel, sondern natürlich auch um sehr heftige Grabenkämpfe zwischen der Bewegungslinken und dem Reformerflügel. Davon will man wegkommen. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob es so klug ist, da auf solche kochenden Konflikte einen Deckel einfach draufzusetzen. Und ich finde, das hat diese neu entfachte Antisemitismus beziehungsweise Israel- und Palästina-Debatte jetzt nochmal ganz gut gezeigt. In der Wahlkampfzeit hat man sich natürlich strategischer und klugerweise darauf geeinigt, dass man nach außen mit einer Stimme spricht. Das ist total sinnvoll. Man konnte aber gut voraussehen, dass sich das nicht ewig hält. Also diese sozialistische Freundlichkeit, die jetzt Ines Schwertner zum Beispiel immer wieder zitiert.
Revolutionäre
Freundlichkeit nach innen und nach außen. Weiß ich nicht genau, wie lange das gut geht, weil diese Konflikte gibt es nun mal in der Partei. Es gibt extrem unterschiedliche Positionen, gerade in diesen beiden Fragen, und die kann man nicht einfach deckeln. Und ich finde es eigentlich ganz gut, was du sagst, dass man dem einen konstruktiven Raum geben muss. Und da muss die Partei, auch der Vorstand, sich, glaube ich, noch ein bisschen drin finden, wie man diese Räume schafft. Weil sonst schwelt es irgendwann unkontrolliert hoch.
Aber das haben Sie auf dem Parteitag doch nicht geschafft, oder?
Am Schluss haben Sie es nicht geschafft. Da ist es nämlich genau geknallt. Da haben Sie, da kommen wir ja wahrscheinlich noch gleich zu, ging es um Antisemitismus-Definition. Da gab es einen Antrag, der war schon im letzten Jahr eingebracht worden. Und dann haben Sie den vertagt an den Vorstand, anstatt den zu diskutieren. Und im dem Parteitag in Berlin wollten Sie das wieder nicht diskutieren, wieder verschieben. Und diesmal haben Sie gedacht, Sie könnten den gleichen Trick machen. Und das ist schiefgegangen. Und jetzt haben Sie einen Beschluss, den der Parteivorstand nicht wollte, ohne Diskussion. Wie gesagt, auch diese 3-Minuten-Geschichte und alle sind erschrocken. Das war ein unfassbarer Fehler, den der Vorstand und auch Jan Verlagen persönlich gemacht hat. Wäre diese Diskussion geführt worden, hätte man sich wahrscheinlich sogar auf was Kluges, Kooperatives einigen können. Aber das geht eben nicht so. Da muss man so eine Diskussion auch ernst nehmen und auch die Leute, die solche Anträge stellen, ernst nehmen. Das haben sie leider nicht gemacht.
Jetzt müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, worum es da ging bei diesem, bei dieser Antisemitismusgeschichte. Hat ja zu heftigen Reaktionen geführt. Der Zentralrat der Juden hat gesagt, irgendwie die Linke sei getrieben von Israel-Hass und der Antisemitismusvorwurf. Ich bin ja für die CDU und die CSU zuständig. Durch die Gespräche, die ich heute Morgen da geführt habe, waberte das auch, was das für eine antisemitische Partei ist. Stefan, erklär doch mal kurz diese beiden Definitionen, was da passiert ist, sozusagen für Anfänger jetzt oder auch für Fortgeschrittene.
Also die Linkspartei hat sich bekannt zu der Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. Die ist 2021 entstanden, unterstützt von vielen liberalen, linksliberalen, jüdischen Intellektuellen, auch israelischen Intellektuellen. Und die war eine Reaktion auf diese International Holocaust Remembrance Definition, eine Arbeitsdefinition des Antisemitismus, auf die sich die allermeisten Staaten sich zu eigen gemacht haben. Das war eine Kritik an dieser ihrer Definition, die nur mit Beispielen arbeitet und sehr vage formuliert, was israelbezogener Antisemitismus ist. Und die ganzen BDS-Beschlüsse zum Beispiel, Bundestag, diese ganze sehr, finde ich, mehr als schwierige Unterdrückung oder Einschränkung von Meinungsfreiheit stützt sich immer auf diese IRA-Definition. Und die Linkspartei hat jetzt Folgendes gemacht, in den letzten 10 Minuten des Parteitags offenbar, verabschiedet, dass sie sich jetzt diese Jerusalemer Erklärung zu eigen macht, die, wie gesagt, eine Kritik war dieser anderen und die diesen israelbezogenen Antisemitismus, das ist der Triggerpunkt, klarer und enger fasst. Und diese Reaktion von Schuster vom Zentralrat der Juden, die scheint mir über alle Maßen übertrieben zu sein. Also da Israel-Hass zu vermuten, muss ich einfach mal angucken, wer diese Jerusalemer Erklärung erarbeitet hat, wer sie unterstützt. Das sind israelische Holocaust-Forscher. Also das sind alles, also da jetzt mit diesem Antisemitismus-Vorwurf gleich wieder rumzufuchteln, das scheint mir wenig hilfreich zu sein. Man kann die Sache aber auch so ein bisschen kritisch sehen, also insbesondere was die Parteitagsdramaturgie angeht. Das ist ja ein wesentlicher Punkt. Man definiert jetzt mal eben Antisemitismus, ja. Muss man das irgendwie am Ende machen? Und da gab es auch eine relativ knappe Mehrheit. Also das war ungeschickt. Man muss, ich glaube, wenn man mit Leuten redet, die davon viel mehr verstehen als ich, die sich da, also, die sich mit wissenschaftlich beschäftigt haben, mit diesen Definitionsfragen, die sagen natürlich, das ist im Grunde genommen ein Symbolkampf. Es geht nicht um die Texte, sondern es geht um die damit verknüpften Symbole. Welche Art von Israel-Kritik ist legitim, welches illegitim? Und das muss man, das stimmt, glaube ich, so was, ihr habt das, glaube ich, schon so ähnlich vorhin angesprochen, das geht nicht in so Hauruck, Mehrheit, Minderheit, Bums, fertig, sondern das geht nur in einem, indem man einen kollektiven Debattenprozess, Diskussionsprozess organisiert und versucht, die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Ansonsten fliegt, und die Linkspartei und die Linken neigen ja dazu, zu dieser permanenten Rechthaberei bei Sachen, bei denen sie im Grunde genommen gar nichts zu entscheiden haben, ja, und nichts eignet sich dafür besser als ein Auskunft.
Ich meine, man muss sagen, es gab auch aus der Partei ja heftige Kritik. Bodo Ramelow, Petra Pau, die haben sich irgendwie jetzt nicht nur über das Verfahren, sondern auch über das Ergebnis der Abstimmung stark echauffiert. Aber Pauline wollte was sagen.
Ganz genau. Und ich finde, das ist eben dafür bezeichnend. Ich stimme dir vollkommen zu, Stefan, dass die Kritik vor allem von CDU und rechter Seite wirklich komplett überrissen ist. Also diese Jerusalem Declaration buchstabiert nochmal konkreter aus, welche Kritik an Israel antisemitisch ist und welche nicht. Da gibt es natürlich trotzdem Diskussionen drüber. Also zum Beispiel sagt die Jerusalem Declaration, dass Boykottaufrufe gegen Israel nicht per se antisemitisch sind. Dann gibt es natürlich gerade im deutschen Diskurs Leute, die sagen, Deutsche dürfen nie wieder Israel boykottieren oder eben jüdische Institutionen. Das hat natürlich seine Geschichte. Aber daran macht sich die Diskussion fest. Aber das ist wirklich eigentlich sehr ist eine Detailfrage, diese Diskussion zwischen IRA und Jerusalem Declaration. Aber viel wichtiger ist, hier machen sich diese alten Gräben wieder auf. Und da sieht man ja genau, Bodo Ramelow.
Erklär mal, was sind die alten Gräben?
Naja, eben zwischen denen, es hat mal ganz netterweise jemand beim letzten Parteitag, bei dem ich auch dabei war, in Halle zu mir gesagt, das ist die blau-weiße Fraktion. Um das Wort Antideutsche zu umgehen, das ja auch teilweise sehr diffamierend verwendet wird. Und damit meint er die Leute, die eben eher im Reformerflügel sehr viel mehr, sagen wir mal, Israel solidarisch sind oder sich pro-israelischer positionieren als Partei Linke und auch der Bewegungsflügel.
Also du hast natürlich in dieser Partei das ganze Spektrum, und zwar bis zu den Extremen, in was du in der Linken insgesamt hast. Das heißt, du hast also Leute, die antideutsch sind oder die pro-Israel sind und mit Israel-Fähnchen auf dem Schreibtisch stehen haben. Und es gibt dann die Leute, die vollkommen pro-palästinensisch identifiziert sind. Und die waren ja auch auf dem Parteitag, sind die ja zu Wort gekommen. Und die Kunst besteht natürlich da drin, weil es ja, wie gesagt, die Linkspartei kann diesen Konflikt nicht lösen. Die kann auch keinen wesentlichen Beitrag zur Lösung dieses Konfliktes leisten. Meiner Ansicht nach ist das, die Kunst der Parteiführung besteht darin, anhand von den eigenen Prinzipien zu definieren, welche Position man dazu einnehmen will. Das ist auf dem letzten Parteitag, glaube ich, in Halle auch ganz gut geglückt mit dieser Resolution. Diesmal ist die Sache eben aus dem Ruder gelaufen. Aber
es war ja auch nicht das einzige Mal. Also ich meine, es gab doch diese Berliner Geschichte, in deren Folge zum Beispiel also doch einige Berliner Parteiprominenz, Klaus Lederer und so, die Partei verlassen haben.
Komplex Udo ja, Wolf.
Das ist nochmal eine besondere
Geschichte.
Okay, kennt euch besser aus.
Da spielte diese Antisemitismus, also in diese Feinheiten, Verästelung des Berliner Landesverbandes runterzusteigen, bedurfte es einer eigenen Sendung, glaube ich.
Vielleicht kann man ja nur zusammenfassen, dass trotzdem diese Feststellung, dass man da sich in Halle auf einen breiten Kompromiss gefunden hat, einen Konsens gefunden hat, übrigens mit Klaus Lederer noch. Das war nach dem Berliner Parteitag. Das zeigt man ist in der Lage, auch gemeinsame Grundlagen zu finden. Es ist aber schwierig. Und man muss aber eben tatsächlich intensiv diskutieren. Und man kann sowas nicht in Kampfabstimmungen mit in 2 Minuten reden. Und zwar insgesamt 2 Minuten, könntest du das eben nicht erledigen und schon gar nicht irgendwelche wissenschaftlichen Definitionen von Antisemitismus. Das ist auch nichts von Rede gegen Redeabstimmung. Also
ich glaube aber, dass das viel wichtigere Thema für die Linkspartei ist das Thema mit Militär, Aufrüstung, wie man sich dazu verhält. Weil das wird jetzt passieren in dieser Gesellschaft. Das ist nicht irgendwo, sondern das wird hier passieren. Und dazu muss die Linkspartei eine Position finden. Und wenn man jetzt zum Beispiel Ines Schwertner nimmt, ja, Ines Schwertner hat ja das Konzept, wurde schon erwähnt, nein, wir spielen nicht nur die urbanen jungen Milieus, die haben wir jetzt, wir müssen jetzt die Industriearbeiterschaft, also klassisch Traditionssozialismus, die Industriearbeiterschaft agitieren.
Tja, kommt man an die ran? Das ist das große alte Problem.
Wie kommt man an die ran? Aber der Wille ist entschlossen da, aber wenn man sich das jetzt anguckt, also IG Metall etc., was passiert denn da gerade? Da gibt's oder da ist zu erwarten, dass in nächster Zeit passiert wahrscheinlich eine Umstellung, und zwar massiv in Rüstung. Und wie läuft denn das dann? Also geht dann die Linkspartei, sagt dann, nein, das ist Rüstung, das machen wir nicht. Also wie verhält man sich realpolitisch dazu? Und ich finde, das ist eine viel wichtigere Frage, dazu eine Stellung zu beziehen und meinetwegen irgendwelche Ideen zu entwickeln von Übergewinnsteuern für Rüstungskonzerne oder Verstaatlichung von Rüstungskonzernen. Also auf der Ebene, was hier der Fall ist, diese Fragen zu bearbeiten als irgendwie diese mit Affekten aufgeladenen Gesinnungsfragen, wie zum Beispiel Nahost.
Ja, das stimmt. Ich finde auch diese Aufrüstungsfrage eminent wichtig für die Partei, weil sie hier stattfindet. Auf der anderen Seite muss man aber auch einfach sagen, die Nahostfrage, die ist für viele Menschen einfach der Litmus-Test. Natürlich, da dreht sich viel in Deutschland immer um sich selbst. Also da geht sehr viel um, auf welcher Seite identifiziere ich mich, welche Fahne hebe ich hoch. Und trotzdem ist es aber schon insofern für die Partei wichtig, dass es einfach viele Leute gibt, die sagen, nee, wenn ihr euch so positioniert, dann trete ich jetzt aus. Immer wieder von der einen Seite, dann von der anderen Seite. Immer wieder gibt es diese Konfliktlinien, die sich da öffnen. Und da wäre es schon wichtig, dass die Partei, sagen wir mal, ganz klar sich zu einer Position bekennt. Bisher, es gibt ja jetzt diese Position, die man dann in Halle zusammengeführt hat. Und die ist, finde ich, auch recht konsensfähig. Also man sagt, wir stehen hinter dem Völkerrecht, wir sind gegen Waffenlieferungen und wir setzen uns dafür ein, dass Kritik an Israel zulässig ist, aber bekennen klar Position gegen Antisemitismus und die ist tragfähig. Jetzt sagt die eine Seite, das ist uns nicht genug. Die andere Seite sagt, wir wollen mehr Solidarität mit Israel. Das ist keine leichte, aber ich würde trotzdem sagen, das ist wichtig, dass die Linkspartei da eine klare Linie hat und auch die geeint nach außen vertreten kann.
Die klare Linie ist übrigens auch ein bisschen weitergehender. Die klare Linie ist, und das steht im Grundsatzprogramm der Linkspartei, das haben die in Halle eigentlich ja nur noch mal reproduziert. Da steht, dass die Linkspartei aufgrund des Lernens aus der deutschen Geschichte für das Existenzrecht Israel eintritt, ohne Wenn und Aber, und dass sie für einen palästinensischen Staat eintritt, also für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist die Position der Linkspartei, das ist die Grundlage. Und natürlich fürs Völkerrecht, alles das, was du gesagt hast, alles richtig. Ich finde, das ist tatsächlich auch eine gangbare Grundlage.
Gut, nur ist das auch die Position von sehr vielen Parteien. Also auch die SPD sagt, wir stehen für das Existenzrecht Israels und wir stehen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Eine Zwei-Staaten-Lösung, die, da muss man, glaube ich, klar sein, die immer unwahrscheinlicher wird, die eigentlich unmöglich gemacht wird mit der aktuellen Politik Israels, weil jeden Tag neue Siedlungen gebaut werden. Ich will jetzt gar nicht da reingehen. Aber da gibt es natürlich schon von links Leute, die sagen, okay, was ist denn die dezidiert linke Position?
Ich habe nur darauf hingewiesen, was ist die Grundsatzposition. Jeder, der in die Linkspartei eintritt, müsste das auf der Grundlage des Grundsatzprogramms machen. Und da haben sie klare Positionen bezogen. Ich finde interessant bei der Diskussion, dass ich bei manchen den Eindruck habe, dass sie das Grundsatzprogramm und auch den Beschluss von Halle nicht kennen, dass sie eben nicht für das Existenzrecht auch eines jüdischen Staates sind. Ich glaube, da haben sie aber tatsächlich Probleme. Und dann muss man dann tatsächlich dann auch darüber streiten.
Ist richtig, und den muss man auch organisieren. Und das ist auch, glaube ich, nicht nur jetzt, das klingt so, ist alles so Stress und so furchtbar. Nee, die Linkspartei hat da durchaus eine Chance, finde ich, auch in Abgrenzung zur SPD oder zu den Grünen, die ja viel stärker auf dieser Pro-Israel, Pro-Zwei-Staaten-Lösung verortet sind. Also da einen offeneren Diskurs zu führen, ja. Und sie haben auch Leute mit Jan van Aken, den ich in dem Punkt wirklich schätze, weil der sich in Israel auskennt und weil der nicht nur Blech redet, wie eben viele, die doch, sagen wir mal, ohne Erfahrungshintergrund starke Meinungen formulieren. Und dass diesen Meinungskorridor, den sie da in Halle definiert haben, ja, der ist ja brauchbar. Ja. Ja, und das ist meiner Ansicht nach wirklich ein Punkt, wo sie auch attraktiv sein können für Leute, denen das, was bei der Union, bei der SPD, bei den Grünen ja auch irgendwie Oktroy von oben ist, denen das zu eng ist.
Aber es ist natürlich wirklich eine wichtige Auseinandersetzung. Die Stärke der Linken kann sein, dass sie halt tatsächlich konsequent gegen Doppelstandards sind. Ja, also dass die gleichen Leute, die eher der Meinung sind, man muss Putin festnehmen, weil es gibt einen Haftbefehl gegen ihn und er muss angeklagt werden, die sehen das anders bei Netanyahu. Das funktioniert nicht. Ja, also man muss, Menschenrechtsstandards sind universell, gelten immer. Und das ist eigentlich die Stärke, die Position der Linke sein kann. Jan van Aken ist da wirklich sehr glaubwürdig. Der war am 7. Oktober bei dem Hamas-Attacke selber in Israel und hat das miterlebt. Das heißt, man muss tatsächlich auch Empathie haben, sowohl für die Menschen in Gaza als auch für die Menschen in der Ukraine. Ja, man darf nicht mal sagen, bei dem einen redet man so und bei dem anderen redet man so. Und das ist das, was wir ja in der deutschen Politik leider viel zu deutlich erleben.
Vielleicht, das ist jetzt ein bisschen harter Cut, aber ich würde gerne nochmal über diese vielen neuen Mitglieder reden. Also ihr habt das am Anfang schon gesagt, 2023, muss ich mal auf mein Zettelchen gucken, gab es noch 50.000 ungefähr linke Mitglieder, jetzt sind es 112.000 und der größere Teil, nämlich 69.000, kommt aus dem Westen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das neu ist, dass die Mehrheit im Westen aus dem Westen kommt, aber generell ist es ja schon ein wahnsinniger Zuwachs und jemand von euch hat es auch schon gesagt, es sind viele junge Leute, wahrscheinlich auch viele Leute, die gar nicht so viel politische Erfahrung haben, schon gar nicht in der Organisation. Kriegt die Linke das hin?
Ja, das ist jetzt also wirklich neben dieser Ausrichtungsfrage und dem Selbstverständnis wirklich eine der wichtigsten Fragen und Herausforderungen der Partei. Also wie du schon gesagt hast, Sabine, es sind extrem viele junge Leute, die noch nie politisch organisiert waren und die vielleicht auch gar nicht so links sind oder gar kein so Verständnis vom Linkssein haben, wie es die Linkspartei eben hat. Und da muss man jetzt schauen, wie kann man diese jungen neuen Mitglieder auf Dauer in die Parteistrukturen integrieren und verhindern, dass man die Leute wieder verliert, weil der Hype jetzt wieder so ein bisschen vorbei ist. Und auch, wie kann man Konflikte zwischen Altmitgliedern, die gestandene Mitglieder sind und auch gestandene Positionen haben und neuen, die da vielleicht mit ganz neuen Impulsen reinkommen, wie kann man die verhindern? Und es gibt auch schon Strategien, also der im Karl-Liebknecht-Haus, in der Parteizentrale in Berlin, wurden auch schon Handreichungen geschrieben für die Kreisverbände, wie man diese Integration hinbekommen kann, durch Mitgliederkonferenzen, auch die Idee, dass man neuen Leuten wirklich auch Aufgaben konkret an die Hand gibt, damit sie das Gefühl haben, sie haben hier in der Partei auch wirklich was zu tun und mitzureden und anzupacken. Und trotzdem wird da wahrscheinlich Schwund sein.
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, das ist im Grunde genommen ja, das war ja so ein Bewegungsmoment, ne? Die Leute, die dann, man will unbedingt was machen. Auch viele, die noch gar nicht in der Partei waren, die dann irgendwo hingegangen sind und sich am Haustürwahlkampf beteiligt haben, ne? Das hatte ja mehr so die Anmutung einer sozialen Bewegung, ne? Man geht auf die Straße, man macht was, man will was erreichen. Und das jetzt zu übersetzen in eine Institution, ja, die ja was Statisches hat, ne? Parteien als Institutionen sind statisch, die sind nicht so dynamisch, ne? Das ist keine Demo. Das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, wobei ich auch den Eindruck habe, wie du, dass die im Karl-Liebknecht-Haus doch auf eine ganz produktive Art und Weise darüber nachdenken.
Wobei allerdings, glaube ich, bei einigen Kreisverbänden das nicht ganz so auf Freude stößt. Also ich habe schon gehört, es gibt Kreisverbände, die sind nicht ganz so glücklich damit, dass jetzt von oben hier so eine Strategie vorgegeben wird. Aber das ist ganz normal in jeder Partei, in der Linkspartei vor allem.
Also erstmal noch zu den Zahlen. Es ist tatsächlich schon länger so, dass der Westen in Mehrheit hat, wäre ja auch eigentlich, früher war es natürlich anders, aber das war ja natürlich eine Anormalität. Das zeigt einfach die PDS-Tradition. Aber wenn man sich mal die Menschenverteilung im Osten und im Westen anguckt, also ich meine, der ganze Osten ist so groß wie Nordrhein-Westfalen. Also dann ist es immer noch, sind Ostdeutsche jetzt nicht unterrepräsentiert in dieser Partei. Es ist aber so tatsächlich, dass mehr im Westen eingetreten sind als im Osten. Aber es sind zum ersten Mal wieder richtig Leute dazugekommen. Und das macht im Osten. Sachsen hatte einen einzigen Abwärtstrend. Bis jetzt, ja, das ging immer nur nieder. Das heißt, auch als die Vereinigung war, der PDS mit der WSG, war das kein Aufschwung für sie.
Das ist jetzt die größte Partei in Sachsen, die Linkspartei,
ja,
im Moment.
Die haben über 11.000 Mitglieder, sie haben die CDU überholt.
Mhm. Ja. Ach, das ist ja interessant.
Es ging über Jahrzehnte nur da nieder. Das heißt, auf Bundesebene hatten die auch schon größere Erfolge, aber nicht in Sachsen, sondern die Leute sind uns in der Mehrzahl gar nicht ausgetreten, sondern leider gestorben. Ja. So, und jetzt plötzlich kommen dort junge Leute rein und du merkst, dass dieses Gefühl, wir sind nicht mehr auf so einem in so einer absterbenden Partei. Gleichzeitig erzählt mir ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk, der war jetzt letztens in irgendeinem mittelgroßen bayerischen Stadt und sagt, jetzt brauchen die schon Wirtssäle. Und das fanden die selber schon komisch. Und dann war der Wirtshalt noch nicht mal groß genug. Und die Linkspartei hätte nie Wirtssäle gebraucht in solchen komischen bayerischen Städten. Und das macht natürlich auch viel bei denen, die bisher da geblieben sind. Wow, wir sind, also plötzlich erzählen mir Leute, dass sie wieder selbstbewusst Linke sind. Früher hat man das eher verdeckt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Linkspartei es geschafft hat, dass die Linke wieder cool ist. Das konnte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen. Und dann war ich kurz vor Ende des Wahlkampfes, kurz vor den Wahlen, bei mir in der Gegend, abends um 11 unterwegs und dann ist da ein Wahlkampfstand und es sind bestimmt 50 junge Leute. Ich dachte von weitem, da sind Teenager, die Party machen. Dann war das der Wahlkampfstand der Linkspartei und da standen, sagen wir mal, 15 bis 28-Jährige, die irgendwie ein Bier getrunken haben, laut Musik gehört haben und mir erzählen, ja, meine Freunde sind hier, ich bin jetzt auch hier, deshalb bin ich jetzt eingetreten. Also auch wirklich diese soziale Komponente. Mir haben Leute gesagt, alles ist gerade wirklich schlimm. Da war gerade diese März-AfD-Abstimmung im Bundestag zu dem Zeitpunkt. Alles sieht aus, als würde es in eine schlechte Richtung gehen. Der Rechtsruck macht uns Sorgen. Und hier finden wir irgendwie Gemeinschaft, eine politische und eine soziale Heimat. Aber jetzt ist eben die Frage, wie kann man dieses, da ist eine soziale Heimat und es ist hier irgendwie eine schöne Gemeinschaft, wie kann man das übersetzen in Leute, die sich wirklich dauerhaft politisch für diese Partei engagieren?
Ich habe ein Interview mit Ines Schwertner im Deutschlandfunk vorige Tage gehört, wo sie gesagt hat, sie will die jungen Leute politisch bilden, inklusive Marx-Lektüre, wo ich dachte, okay, ist das jetzt das irgendwie, womit man junge Leute heute erdet?
Sie wollen eine marxistische Grundausbildung anbieten in der breiten Fläche. Das finde ich auch ganz interessant. Damit will man natürlich diese Problematik entgegentreten, dass einfach viele dieser jungen Leute politisch nicht geschult, gebildet sind. Auf der anderen Seite mutet es natürlich vielleicht so ein bisschen wie eine sehr enge Ideologieschule an. Also ich glaube, da könnte man sich zumindest in der Kommunikation dessen, was man da machen will, einen besseren Begriff aussuchen.
Das habe ich auch gedacht, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, Sie haben gerade uns, Rine Schwerner, so einen Hang zum etwas antiquierte Begrifflichkeit, organisierende Klassenpartei. Ich meine, Mann, welche Klasse sind denn diese ganzen Akademiker? Nun ja, und Marx-Schulung, das klingt dann auch sehr nach ML, kann aber auch, glaube ich, ganz interessant gemacht werden. Und ich interessanterweise diese grünen Jugendlichen, die sich abgespalten haben. Was war da der beste Renner? Marx-Schulung.
Ja, die also, machen das auch. Die grüne Jugend hat Marx-Schulungen auch regelmäßig.
Bei meinem Teil gibt es da wirklich einen Bedarf. Aber es muss dann, glaube ich, anders gemacht werden als dieser klassische Sitzungssozialismus, der, glaube ich, nicht so attraktiv ist. Das wird spannend sein, ob die dann tatsächlich auch attraktive Umgangsformen finden. Ein großer Vorteil ist, den sie haben, man hat im September die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen und 26 hast du eine Landtagswahl nach anderen. Das heißt, diese ganzen vielen Leute haben auch richtig was zu tun und das ist auch, glaube ich, wichtig, weil wenn die nur sich die ganze Zeit in irgendwelchen Sitzungssälen, irgendwelche Reden von Altvorderern, dass sie alles besser wissen, anhören, dann sind die auch schnell wieder weg.
Bei der Grünen Jugend, also diese Abspaltung, war es ja tatsächlich auch so, dass die sich auch stark an der KPÖ orientiert haben und die Frage ist, ob die nicht sowieso irgendwann bei der Linkspartei landen. Ne?
Es waren auch wirklich Leute, die sich darauf vorbereitet haben, dass Ines Schwertner Parteivorsitzende wurde. Das war so ein bisschen der Plan. Darauf haben die gewartet und sind deshalb, haben sie diese Abspaltung dann am Ende gemacht. Und ich wollte noch mal kurz sagen, ich bin persönlich immer dafür, Marx zu lesen und am besten viel mehr und von viel mehr Leuten. Aber ich frage mich, ob man sich da nicht einen anderen Begriff aussuchen könnte, statt marxistische Grundausbildung oder Grundschulung. Das hört sich doch ein bisschen antiquiert an.
Ja, das klingt ein bisschen antiquiert, aber ich glaube, das schadet gar nichts, Marx lesen oder Marx-Schulung. Also das ich glaube, das ist durchaus eine produktive intellektuelle Anstrengung. Ich glaube auch, dass andere Parteien, zum Beispiel die SPD, also obwohl dieses ganze Projekt ja scheitern kann, ne, Linkspartei, das kann auch schiefgehen, die schauen im Moment wirklich neidisch, also SPD, Linke schauen wirklich neidisch auf diesen Laden, ja. Weil also 50.000 neue junge Mitglieder, urban, viele Frauen, ja.
Über 60.000,
da kann die SPD nur von träumen. Und auch von so einem Momentum, von so einer Dynamik, von irgendwie Aufbruch, von was wollen. Das ist ja bei der SPD im Moment nicht so beheimatet. Und die zweite Sache ist auch noch ganz interessant, dass nämlich durch auch SPD-Linke gibt, die sagen, zum Glück ist die Linkspartei im Bundestag, weil die brauchen wir. Die brauchen wir, damit die als Treiber damit die auch für die SPD in dieser prekären Rolle als Juniorpartner in dieser Merz-Regierung, damit die nicht total einpennt. Also, ne, das ist schon, also im größeren Bild ist das wirklich was wert in dieser globalen Rechtsentwicklung, dass du ja diesen Hoffnungsmoment hast, dass die da, also diesen fast 9%, also tot geglaubt und dann fast 9% und jetzt irgendwie neue Mitgliederpartei. Also das ist schon, das bedeutet was.
Das stimmt, das sind viele junge und vor allem Frauen, aber es sind schon vor allem Leute aus dem urbanen Milieu. Und da hat Ines Schwertner, ich glaube auch bei Jacobin, ein Interview dazu gegeben, wie man, eigentlich stellt sie sich ja eine andere Art von sozialistischer Partei vor, nämlich nicht die, die das urbane Milieu anspricht, so Leute wie mich, ich wäre ja genau irgendwie junge Frau in Berlin, sondern eben, ja, die arbeitende Klasse. Wie kommt man an die heran? Ines Schwertner sagt jetzt, sie wollen in Lichtenberg weiterhin diese Haustürgespräche machen, sie wollen in sagen wir mal, Industriemilieus mehr reinkommen, aber ob sich das auf Dauer machen lässt, vor allem mit Leuten, die eben diesem Milieu eigentlich sehr fern sind, nämlich die jungen, urbanen, hippen Leute, das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich gelingen kann. Das wird ja oft
herbeigeführt. Und dann müssen wir immer den Sack zumachen.
Das gilt nicht nur für die jüngeren urbanen Leute, das gilt auch für die Älteren in dieser Linkspartei. Ja, also die am meisten da vom Klassenkampf reden, sind die höchstens mal bei der Betriebsführung in einem Konzern.
Das kennzeichnet also, die Arbeiterbewegung aber schon seit ein paar Jahrzehnten.
Ja, und da ist auch viel Geschwafel dabei, und das gilt natürlich auch für ihre Gewerkschaftsorientierung, habe ich ja überhaupt nichts gegen, ich finde das ja richtig, ich bin ja selber Gewerkschaftsmitglied, aber die könnten sich zum Beispiel mal die friedenspolitischen Beschlüsse der Gewerkschaften angucken, die sich natürlich gegen Aufrüstung wenden, aber beispielsweise alle für die militärische Unterstützung der Ukraine. Ja, komisch, da orientieren sich nicht so dran. Also ein bisschen mehr Realitätsbezug wäre da gar nicht schlecht, aber vielleicht gehört auch so ein Überschuss einfach dazu in so einer Euphoriephase.
Lass uns in so einer letzten Runde noch einmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Dieser Aufschwung bei der Linken, wie beständig oder wie fragil ist der? Wie ist euer Blick in die Zukunft?
Also ich glaube, natürlich ist es fragil, aber ich glaube, es wird sehr viel davon abhängen, ob die wieder diesem linken Grunddefekt, dieser Neigung zur permanenten Rechthaberei wieder folgen. Dann wird das irgendwie Puff machen und in sich zusammenfallen. Und ich glaube, was es noch zu berücksichtigen gilt für die Linkspartei, ist, dass die Wähler, diese fast 9%, dass die viel realpolitischer ticken, als man so bei dem Parteitag in Chemnitz den Eindruck hatte. Also die wollen eher eine Partei, die schon irgendwie also moralisch argumentiert, moralisch tickt, aber die auch realpolitisch tickt und nicht diese linken Wolkenkuckucksheime baut.
Pascal.
Ich lasse dir gerne das Schlusswort gleich und will noch einen wichtigen Punkt sagen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie sich jetzt, wir hatten ja anfangs gesagt, wie sich Grüne und SPD verhalten haben, war extrem wichtig für die Frage, wie erfolgreich die Linke dann war. Und dementsprechend wird es auch jetzt nochmal relevant sein. Aber es sieht im Moment ganz gut aus für die Linkspartei, weil sowohl aus der SPD als auch bei den Grünen kommen so ein bisschen Signale klar. Also SPD ist jetzt sowieso nochmal in der Koalition, da werden sie nicht nach links rücken. Das ist also gar keine so große Gefahr für die Linke. Und auch bei den Grünen hat man jetzt gar nicht so richtig den Eindruck, dass die gemerkt haben, wir müssen wieder nach links rücken, damit wir dort diesen Verlust nochmal ausgleichen können, sondern die bewegen sich irgendwie weiterhin in einem eher ja maximal linksliberalen, wenn nicht einfach nur liberalen Spektrum gerade.
Ich glaube, dass du ja recht hast. Ich glaube, dass die SPD die Lücke nicht schließen wird. Klingbeil hat das ja extra auf dem NRW-Parteitag ja nochmal gesagt, die Partei geht nicht nach links. Und bei den Grünen sehe ich das eigentlich auch nicht wirklich. Und das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Der Hauptteil der Leute, die neu zu den Linken als Wählern gekommen sind, die kamen von den Grünen und kamen von der SPD. Übrigens, also nochmal auch mit Relativierung des Haustürwahlkampfs, es waren nicht über die Nichtwähler, ja, sondern das waren auch eine ordentliche Anzahl, aber es waren vor allen Dingen enttäuschte Grünen und enttäuschte SPD-Wähler. Und da stimme ich dir dann zu, Stefan, dass tatsächlich keine Richtung, also wenn du in Richtung DKP gehen würdest, dann wäre das ganz schnell irgendwie platt. Wenn du in Richtung der Uneindeutigkeit geht, was Humanismus anbetrifft, dann bist du auch ganz schnell wieder platt. Also du brauchst eine Partei, die klar sich solidarisch und empathisch mit Flüchtlingen äußert. Also weder Sektierertum noch über eine Anpassung an absolute Realpolitik würde der Linken helfen. Sie hat aber eine Chance. Das ist eine offene Geschichte. Die Frage ist, ob sie aus dieser langanhaltenden Krise, die sie hatte, gelernt hat. Also ob sie tatsächlich begriffen hat, erstmal wie ist sie überhaupt da reingekommen und dass es sie beinahe das Leben gekostet hätte. Wenn sie das schafft, dann hätte sie auch eine Perspektive.
Okay, wir müssen jetzt hier mal Schluss machen. Wir werden das natürlich weiter im Auge behalten. Danke euch drei hier für den Austausch und allen anderen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk@taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung, wenn ihr ein bisschen Geld über habt. Das geht über Taz zahlig. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Ein Dank geht an Chanzet Itzpina, die Redaktion dieses Podcasts hat, und an Daniel Fromm, der das Ganze produziert. Bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.